Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Vancouver Canucks sind das Team, auf das ich heute schaue, in der Vorschau auf die Saison 25-26. Die Vancouver Canucks, die haben erstmals 1975 die Playoffs in der NHL erreicht. 1970-71 war die erste Saison, dann haben sie 4 Jahre lang es nicht geschafft, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Dann haben sie sich einmal qualifiziert, dahinter nochmal. Ja, und dann dauerte es auch wieder eine Zeit lang. Es gab Finalteilnahmen 1982. Da waren sie ziemlich gut. 1994 und 2011. Aber einen Stanley Cup, den konnten die Vancouver Canucks nicht gewinnen bisher in ihrer Geschichte. Und damit natürlich auch in der letzten Saison nicht. Die eine Saison war, die geprägt war von Unruhe, von täglichen Berichten, Wasserstandsmeldungen, was das Thema Peterson und JT Miller betrifft und auch Rick Tocchet, der wurde da permanent gefragt, der Coach. Und ich glaube, auch das hat dann nachher zu Entscheidungen von Rick Tocchet beigetragen, dass da einfach immer wieder Unruhe drin war und immer wieder ja, die Vancouver Canucks über Themen reden mussten, die im Prinzip wenig mit dem Eishockey zu tun hatten. Sie haben sich deutlich verschlechtert, vor allem im Vergleich zum Vorjahr. 109 Punkte hatten sie in der Saison zuvor. Da haben sie sogar die Pacific Division gewonnen. Also das war ja schon eine richtig, richtig gute Spielzeit. Und im letzten Jahr, da reichte es für 90 Punkte, was ja auch nicht so schlecht ist. 38 Siege, 30 Niederlagen, 14 Mal noch einen Extrapunkt abgegriffen, aber es war vor allem auch so, dass sie zu Hause nicht wirklich gut waren. 17-16 die Bilanz zu Hause, also das auch nicht so, dass man sagen kann, da waren sie in British Columbia unschlagbar, im Gegenteil, und das sicherlich auch einer der Gründe, warum es dann nicht gereicht hat. Wir schauen wie immer in die Statistiken rein und bei den Toren, da lagen die Vancouver Canucks auf Platz Nummer 23 mit 233 Toren. Die Abwehr lag auf Platz 18, 251. Das war natürlich dann ein negatives Torverhältnis. Corsi-Wert war auf Platz 19 nicht so besonders gut. Anteil der Torchancen Platz 23, auch das war nicht überragend. Schussquote mit Platz 12, okay. Fangquote mit Platz 22, naja, eben auch wieder unteres Mittelmaß. Das Powerplay 22,5%, Erfolgsquote war Platz 15 in der NHL. Das Einzige, was so an den Statistiken positiv war, das ist tatsächlich das Unterzahlspiel gewesen mit 82,6%. Also da sieht man schon wenig Zahlen, die im letzten Jahr eben dann auch in irgendeiner Form eine Playoff-Teilnahme berechtigt hätten. Was gab es individuell zu vermelden? Was haben die Spieler an Zahlen gehabt? Wer war Topscorer? Das war Quinn Hughes, der 14 Partien verpasst hat, trotzdem aber 76 Punkte gemacht hat. Und das zeigt eben auch schon so ziemlich so ein bisschen das Problem. Er hatte Verletzungen, Besser hat auch ein paar Spiele gefehlt. Der war der zweitbeste Scorer zusammen mit Connor Garland. Beide hatten 50 Punkte. Auch das ist nicht wirklich beeindruckend. Bester Torjäger war Jake DeBrusk mit 28 Treffern. Dazu dann eben Peterson abgestürzt im Vergleich auch zu einigen anderen Jahren. Der hatte nur noch 45 Punkte, 15 Tore waren es gerade mal für Peterson. Wenn man da ein bisschen zurückschaut, wenn man zurückschaut in seine Karrieresaison, dann waren es 39 Tore und 102 Punkte und das Jahr danach immerhin noch 34 und 89. Davon war er weit, wirklich weit, weit entfernt in der Vorsaison. Und dann gab es natürlich auch noch die Geschichte mit JT Miller, der ist auch gegangen, hat nur 40 Spiele gemacht. Philipp Ronek 61 Partien, Hoglander 72, Myers 71, Dakota Joshua 57 Partien und so weiter und so weiter. Also viele Spieler, die einfach extreme Probleme hatten, die 82 Partien zu absolvieren. Da gab es wenige, die da rangekommen sind. Und das ist einer der Gründe gewesen, warum die Vancouver Canucks in der letzten Saison nicht die Playoffs erreichen konnten. Dann muss man sagen, hier steht noch Pius Suter mit 25 Toren und 21 Vorlagen, der Schweizer. Und da kommen wir dann gleich jetzt in die Sommerpause. Das ist im Grunde eine von zwei Transaktionen, die stattgefunden haben bei den Vancouver Canucks. Zum einen ist Pius Suter gegangen, der ist mittlerweile bei den St. Louis Blues unterwegs. Und dann kam in einem Trade Evander Kane. Den Trade von Kane, den hatte ich ja kritisiert zu dem Zeitpunkt, weil ich gesagt habe, warum hilft man einem direkten Gegner aus der eigenen Division? Warum versucht man da nicht zumindest noch mal ein bisschen etwas rauszuholen aus dieser Trade-Geschichte? Gut, haben sie nicht gemacht, ist jetzt mittlerweile auch hinfällig. Und dementsprechend ist das im Prinzip, wenn man so möchte, ein Tauschgeschäft. Pius Suter gegen Evander Kane. Ich habe es erwähnt, Suter hatte 25 Tore in der letzten Spielzeit. Evander Kane, der hat in der regulären Saison nicht gespielt. Der hat da seine Verletzungen, seine diversen Verletzungen auskuriert. Er hatte in der Vorsaison, da hat er 77 Partien gemacht, 24 Tore. Also wenn er denn mit dabei ist, dann ist er durchaus auch in dieser Range, in der Pius Suter war. Er hat an sich gar nicht so schlechte Playoffs gespielt. 21 Spiele, 6 Tore, 12 Punkte. Einige überflüssige Strafzeiten mit dabei gewesen bei Evander Kane, aber die waren zumindest, oder die Playoffs waren, würde ich mal sagen, solide. Er ist eine absolute Wundertüte, zum einen was Leistungen betrifft, was Performances betrifft, was aber auch seine Verletzungsanfälligkeit betrifft. Auch da gab es in den letzten Jahren selten Spielzeiten, wo er wirklich alle Spiele absolviert hat. Ich schau mal durch. In seiner gesamten Karriere ist der Bestwert 77 Spiele aus der vorletzten Saison. Das ist sein Karrierebestwert. Und davor gab es dann halt mal Saisons mit 75 Partien, 74, 73. Das ist eher so sein üblicher Schnitt. Ja, gut. Jetzt kann man drüber diskutieren. Pius Suter ist, glaube ich, etwas vielseitiger, ist defensiv etwas besser einsetzbar. Evander Kane könnte mit der richtigen Umgebung, mit den richtigen Mitspielern vielleicht auch wieder in Richtung 30 Tore schielen. Das kann ich mir vorstellen, dass das möglich ist. Und man muss eins auch doch dazu sagen, er ist in einem Vertragsjahr. Das heißt also, sein Vertrag läuft aus und wenn er nochmal NHL spielen möchte, wenn er eben weiterhin in der Liga bleiben möchte, dann muss er jetzt richtig gute Leistung zeigen. Mit 34 Jahren ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Dementsprechend sollte aber die Motivation an der Stelle zumindest nochmal da sein. Dann habe ich erwähnt, Rick Tocchet, der hatte im Vorjahr den Jack Adams Award bekommen als Trainer des Jahres und das Jahr später hat er sich dazu entschieden, nach Philadelphia zu gehen. Sagt meiner Meinung nach auch schon eine ganze Menge über die Vancouver Canucks aus. Dann gab es die Geschichte rund um Brock Boeser, der im Prinzip schon von allen irgendwie weggeredet wurde, der sich aber dann tatsächlich am 1. Juli dazu entschlossen hat, einen neuen Vertrag zu unterschreiben bei den Vancouver Canucks und der ist mit 7,25 Millionen pro Saison sehr, sehr gut dotiert. Das ist der zweithöchste hinter Elias Pettersson, was die Stürmer betrifft und ja, da bleibt auch abzuwarten, ob er jetzt vielleicht auch wieder mit ein bisschen mehr Ruhe auch noch bessere Leistungen zeigen kann. Auch bei ihm ist ein bisschen Luft nach oben. Also sie haben einige Akteure, Peterson, Boeser, Evander Kane, die alle, wenn sie denn an ihr Maximum rankommen, durchaus in der Lage sind, mehr Tore zu schießen. Wir erinnern uns, vor 2 Jahren waren es noch 40 bei Brock Boeser und 73 Punkte. Also der ist nicht weit entfernt von einer sehr, sehr guten Spielzeit und da bleibt natürlich dann eben jetzt auch die Hoffnung, dass er da vielleicht wieder dran anknüpfen kann. Ja, Elias Pettersson ist ein richtig großes Fragezeichen, 26 Jahre alt und da ist so ein bisschen die Frage, geht die Kurve wieder nach unten? Kann er vielleicht das Ganze ein bisschen stabilisieren? Wenn er 30 Tore, 50 Vorlagen hat, dann wäre das aus Sicht der Vancouver Canucks, glaube ich, schon mal eine sehr, sehr solide Nummer. Natürlich gilt bei ihm auch, der Salary Cap Space wird mehr für die Teams. Dementsprechend sind die 11,6 Millionen irgendwann nicht mehr ganz so schmerzhaft. Aber es geht auch darum, dass ihnen die Leistung einfach auch fehlt, den Vancouver Canucks. Und das ist, glaube ich, eher das größere Problem. Sie brauchen die Punkte, die Tore und die Präsenz von Pettersson, um in irgendeiner Form wieder in Richtung Playoffs zu kommen. Und da ist es einfach essentiell, dass er eine gute Saison hat. Wenn man sich das Ganze auch anschaut, Pettersson als Center der ersten Reihe zusammen mit DeBrusque und Bösser, das ist auf dem Papier eine Reihe, wo alle drei Spieler 30 bis 40 Tore machen können. Aber die können auch alle bei 20 landen und bei 50 Punkten. Und das wäre aus Sicht der Vancouver Canucks sicherlich fatal. Die zweite Reihe, da wird hier Jonathan Lekkerimäki als Flügelstürmer genannt. Prospect komme ich nachher noch zu. Philipp Hedel als Center und Evander Kane links. Auch das ist an sich eine Reihe, die, naja, dann schon so ein bisschen mehr Fragezeichen hat. Kane habe ich drüber gesprochen. Zu Lekkerimäki kommen wir noch. Und bei Hedel ist es ganz einfach so, dass er in seiner gesamten Karriere mit Gehirnerschütterungen zu kämpfen hat, mit Verletzungen zu kämpfen hat. Er ist in der letzten Saison ja dann im Trade von JT Miller oder wo JT Miller weggetauscht wurde, ist er dann nach Vancouver gekommen und hat dann, glaube ich, 17 oder wie viele Spiele hat er gemacht für die Canucks? 15 Partien hat er gemacht, 6 Punkte, dann hat er wieder eine Gehirnerschütterung gehabt und auch da ist es so, es zieht sich leider durch seine Karriere durch, diese Verletzung. Sie müssen darauf hoffen, dass er gesund ist, dass er dann auch diese zweite Center-Position spielen kann. Aber auch da musst du sagen, selbst wenn er gesund ist, muss er da vieles beweisen. Bei ihm, er hat mal 22 Tore gehabt, 45 Punkte. Das ist für eine 2C-Position, naja, sage ich mal, nicht so unbedingt der Ertrag, den du haben möchtest. Aber muss man schauen, was da eben bei den Vancouver Canucks dann in der zweiten Reihe abgeliefert wird. Die dritte Reihe mit Teddy Blüger, Connor Garland und Nils Hoglander. Garland frisch Vertrag unterschriebenen neuen, der gilt allerdings erst ab nächsten Sommer. 6 Millionen pro Jahr dann. Eine relativ lange Zeit und auch etwas, wo er dann schon ein bisschen älter ist. Aber auch da, das ist okay für die dritte Reihe. Ist nichts, was mega herausragt, aber glaube ich sogar im Vergleich zu anderen dritten Reihen qualitativ ein bisschen besser und dann hinten Artu Ratti, Kiefer Sherwood und Drew O'Connor. Auch das eine solide NHL-vierte Reihe, aber eben auch nicht, dass du sagst, okay, sie haben jetzt statt zwei sehr guten Reihen vier vergleichsbar halbwegs gute Reihen. Ist eben auch bei den Vancouver Canucks nicht so. Ja, dann dachte man, so ein bisschen Ruhe könnte reinkommen. Die wurde aber dann wieder gestört durch die Hughes Brothers. Da gibt's Gerüchte, dass die zusammen spielen wollen irgendwann in der NHL in einem Verein. Und was liegt natürlich nahe, wenn zwei in einem Verein schon spielen, dann ist natürlich die Idee, dass der dritte vielleicht dahin kommt. Quinn Hughes hat noch 2 Jahre Vertrag, ist Mannschaftskapitän, sagt selber, er fühlt sich sehr, sehr wohl in Vancouver, ist der Franchise dankbar, ist den Trainern dankbar. Alles ganz schön, alles genau das, was er sagen muss. Trotzdem, auch da wird es jetzt wieder Unruhe geben. Er hatte eine letzte Spielzeit, die ohne die 14 Spiele, die er gefehlt hätte, wieder in Richtung Norris Trophy etwas gewesen wäre. Das kann man von ihm erwarten, wenn er gesund ist. Es ist allerdings auch eine Saison, wo Olympia ist. Also da muss man vielleicht auch bei den Spielern dann immer ein bisschen schauen, wie gut und wie konditionell fit sie dann durch diese lange, lange Spielzeit eben dann mit dem Olympia-Break kommen. Erste Verteidigerpaar Hughes und Philipp Ronek ist vollkommen in Ordnung. Markus Pettersson und Tyler Myers als zweites Verteidigerpaar mit Veteran Myers da drin ist auch okay. Und Derek Forbert. Und hinten Elias Nils Pettersson, ist auch gut, wenn hier der zweite Name mit hingeschrieben wird. Der ist ja auch ein junger Spieler, der dann eben jetzt mit reinkommt wahrscheinlich und dort das Team ergänzt. Hat letztes Jahr 28 Spiele schon gemacht für die Canucks, hat in der AHL gespielt in Abbotsford. Die sind übrigens, das AHL-Team ist, was ist das, Calder Cup. Nee, doch Calder Cup Champion geworden in der AHL, hat da gewonnen gegen das Farm-Team der Florida Panthers. Also da waren die Vancouver Canucks richtig erfolgreich und das lässt ein bisschen hoffen, dass einige von denen, die vielleicht reinrücken, dann auch helfen können. Wenn ich schon dabei bin, dann würde ich jetzt das Thema auch Prospects einmal kurz durchgehen. Tom Wielander ist jemand, der ist der Nummer 11 Pick gewesen im 2023er Draft, hat College gespielt, wird jetzt auch wahrscheinlich in der AHL erstmal ein bisschen spielen, aber könnte auch jemand sein, der immer mal wieder in die NHL mit hochgezogen wird. Er ist ein Verteidiger und falls es eben Verletzungen geben sollte in dem Bereich, wird er da sicherlich dann auch in die NHL mit reinkommen. Lekkerimäki, habe ich eben schon erwähnt, ist auch ein Erstrundenpick, 2022 an Stelle 15 gedraftet, letzte Saison auch schon 24 Spiele gemacht, 3 Tore, 3 Vorlagen, von ihm erhoffen sie sich anscheinend richtig viel, wenn man ihn dann da in die zweite Reihe packt, in Abbotsford auch gut gespielt, eben wie gesagt gewonnen, also das ist ja insgesamt schon mal nicht schlecht für die Franchise, wenn du sagst, naja, NHL-Saison war nicht so besonders gut, aber unsere Prospects, die haben Erfolgsluft geschnuppert, die waren gut in der Minor League und dementsprechend ist das ja dann etwas, wo man vielleicht auch drauf aufbauen kann und sehen kann, ob er dann eben in der nächsten Saison auch seine Tore in der NHL spielen kann. Dann gibt es hier Kirill Kudryavtsev, auch ein Verteidiger, auch in Abbotsford gespielt. Später Pick, 7. Runde 2022. Aber eben jemand, der sich sehr, sehr gut entwickelt hat und auch wieder da als Verteidiger 26 Punkte in Abbotsford, 10 Punkte in 21 Playoff-Spielen. Und das ist jemand, der defensiv eher seine Vorteile hat. Und das wäre auch etwas, wenn man dann sagt, man zieht vielleicht einen etwas offensiveren Verteidiger mal hoch, mal einen, der ein Defensive Defenseman ist. Ist auch okay. Und Peterson hatte ich eben schon erwähnt, 28 Spiele letztes Jahr in der NHL. Auch jemand, der ein guter Shutdown-Verteidiger sein könnte. Auch vergleichsweise groß und der sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Dann gibt es noch eine Position bei den Vancouver Canucks und das ist natürlich dann, wie immer im Eishockey, die wichtigste, die Torhüterposition. Und da sind die Canucks, ich will mal sagen, interessant aufgestellt, denn sie haben 2 Torhüter, die vergleichsweise ähnlich bezahlt werden, zumindest in der nächsten Saison. Da ist es so, dass Thatcher Demko 5 Millionen bekommt und Kevin Lankinen, der bekommt 4,5 Millionen. Dessen Vertrag wurde verlängert letztes Jahr im Februar, glaube ich. Und bei Thatcher Demko ist es so, der kriegt ab der Saison drauf 8,5 Millionen. Das sind dann zusammen, wenn man das zusammenrechnet, 13 Millionen ab 2026, 3 Jahre lang für die beiden Torhüter. Das ist sehr, sehr viel Geld. Da kommen im Normalfall nur die Teams ran, die zum Beispiel einen Shesterkin, einen Hellebuyck oder wen auch immer haben, einen sehr gut verdienenden ersten Torhüter. Und ich weiß halt nicht, ob die Vancouver Canucks mit diesem Torhüter-Duo wirklich so gut aufgestellt sind, dass man dafür so viel Geld ausgeben muss. Letztes Jahr Lankinen 90,2 die Fangquote, 2,62 war der Gegendurchschnitt in 51 Partien, 2,9 der Gegendurchschnitt von Demko und 88,9% die Fangquote. Das war nicht so wirklich überragend. Ich will mal gucken, wo sie denn überhaupt gelandet sind, was das Thema Goal Save Above Expected betrifft. Einmal hier Thatcher Demko, der hatte plus 1,4 in 23 Partien. Das ist ja also eigentlich quasi neutral. Und bei Lankinen, da war es auch plus 0,1, also wirklich neutral. Und das in 51 Partien. Also die Torhüter haben ihnen nicht geholfen in der letzten Saison. Und wenn du deinen Torhütern so viel Geld bezahlst, wie das die Vancouver Canucks nächste Saison, aber vor allem dann übernächstes Jahr machen, dann müssen die schon wirklich Elite sein, dann müssen die performen. Sie sollten auch an der Stelle wieder, geht ja für die anderen auch, vor allem auch gesund sein. Und das sind die großen Fragen, die hinter den Vancouver Canucks stehen, die in der nächsten Saison eben beantwortet werden. Ist das ein Kader mit Peterson, der nach vorne geht? Sind die Torhüter ein gutes Duo? Hat man da vielleicht einen 1A, 1A-Punch gefunden oder 1B, 1B, die beide gleichwertig sind? Das sind alles Dinge, die in Vancouver beantwortet werden müssen in den nächsten 1,5 Jahren, nicht nur in der nächsten Saison. Und das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte sein mit der Kombination vorne, Jim Rutherford als President of Hockey Operations und Patrick Alvin als General Manager, haben sie da natürlich Erfahrung. Ja, aber auch die haben in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt immer überzeugt und die Deals gemacht, die die Canucks dann richtig nach vorne gebracht haben. Ich will mal einmal gucken, wie es aussieht. Also einmal Salary Cap Space, 3,2 Millionen bisschen mehr haben sie noch an Salary Cap Space. Das ist an sich ja gar nicht mal so schlecht. Bei den Draft Picks sieht es aber schon eher dünner aus. Sie haben zwar ihre Erstrunden-Picks die nächsten Jahre und nächstes Jahr auch noch einen Zweitrunden-Pick, aber da fehlt dann der Drittrunden-Pick. Im Jahr drauf fehlt der Zweitrunden-Pick. Also da sind nicht so viele Draft Picks vorhanden, wie man das vielleicht bräuchte, um punktuell auch die ein oder andere Position noch zu verstärken. Mir gefällt insgesamt der Kader ganz gut. Es ist eben die Frage, wer schlägt nach oben aus? Quinn Hughes kann es. Den hat zum Beispiel letztes Jahr eine Verletzung gestoppt. Peterson hat es einmal bewiesen, kann das immer noch? Fragezeichen. Einige wie einen Kane sind eher älter. Bei den Torhütern habe ich so meine Zweifel. Aber ja, es ist halt ein Team mit Potenzial nach oben. Das hat die Saison zuvor gezeigt, wo sie eben die Division gewonnen haben, wo alles sehr, sehr gut lief. Jetzt ist es so, man muss abwarten. Und ein Punkt, den habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Rick Tocchet ist gegangen, das habe ich gesagt. Aber Adam Foote ist der neue Coach. Und der ist erstmals ein Head Coach in der NHL. Ist natürlich jemand, der ein Gewinner ist, der Stanley Cups geholt hat in Colorado. Und der natürlich auch die letzten Jahre hinter der Bande war, mit Assistant Coach war, der das Team ganz genau kennt, der viele Dinge auch weiß, der Dinge natürlich anders machen wird als sein Vorgänger. Aber auch da muss man schauen, das ist dann immer so ein Punkt, jemand, der eben noch nicht so die Historie hat, da könnte es in Vancouver dann schwierig werden, ist ein großer kanadischer Markt, wo immer viel los ist, wo immer auch die Presse da ist, die Medien da sind. Und auch das ist keine einfache Situation insgesamt für sowohl den Coach als auch dann für das Team. Wenn es gut läuft, dann sind trotzdem die Playoffs möglich, denn ich habe ja in der letzten Vorschau-Sendung auf die Los Angeles Kings geschaut und die sind für mich so ein bisschen ein Wackelkandidat, was eben die Qualifikation betrifft. Ich habe es ja auch erwähnt, den Canucks fehlten ja nicht so viele Zähler, um die Playoffs zu erreichen. Es waren 90 Punkte und die St. Louis Blues, die hatten auf dem zweiten Wildcard-Platz 96 Zähler, das heißt drei Siege. Das ist möglich, es ist sogar ein bisschen mehr möglich. Also ich traue ihnen auch zu, dass sie in Richtung 100 Punkte kommen könnten. Das würde natürlich helfen für die Playoff-Qualifikation. Viel mehr traue ich ihnen allerdings auch nicht zu. Also die Saison zuvor eben mit diesen 109 Zählern, das war für mich eher ein Ausschlag nach oben. Das glaube ich nicht, dass so etwas passieren wird. Wie gesagt, Best-Case-Szenario 100 Punkte. Platz 3 in der Pacific, das ist das Gleiche, was ich bei den Kings auch gesagt habe. Über den Wildcard-Platz wird es, glaube ich, schwierig werden im Vergleich zur Central Division. Und deshalb sollten sie da Platz 3 erreichen. Das ist Optimum, was nach hinten läuft, tja, da würde ich schon sagen, also die Sharks sind schlechter, Seattle ist schlechter. Ja, und Anaheim ist zum Beispiel so ein bisschen ein Fragezeichen für mich. Das ist ein Team, was sich durchaus auch nach vorne entwickeln kann, war mit 80 Punkten jetzt auch nicht weit weg. Calgary hatte 6 Zähler mehr als die Canucks. Dementsprechend kann das auch durchaus ganz schnell auf Platz 6 runtergehen. Also alles in der Range vom dritten Rang bis zum sechsten Platz, das ist möglich. Für die Vancouver Canucks, es wird sicherlich wieder eine interessante Spielzeit werden mit vielen Dingen drumherum. Hoffentlich so ein bisschen ruhiger, hoffentlich auch ein bisschen gesünder als in der Vorsaison, aber auf jeden Fall interessant. Damit ist Team 2 auch fertig, was die Vorschau auf die Pacific Division betrifft. Und es geht in der nächsten Ausgabe weiter mit den Edmonton Oilers. Die waren 1980 erstmals in den NHL Playoffs. Und das ist dann das Team, auf das ich in der nächsten Ausgabe schaue. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.